Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bluescreen, eurem Lieblings-Tech-Podcast. Heute geht es um ein Thema, das im IT-Security-Alltag ganz oft zu kurz kommt, denn im Ernstfall ist es ganz entscheidend, die Kommunikation. Ob intern mit Fachabteilungen, nach außen mit Medien oder im akuten Krisenfall, wer hier nicht vorbereitet ist, verliert Zeit, Vertrauen und Kontrolle.
Bluescreen, der Tech-Podcast.
Zu Gast sind heute zwei Stimmen, die Kommunikation in der IT-Security aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und aufbereiten. Einerseits Robert Wortmann, Host des Podcasts Breach FM und Max Imbiel, Mitgestalter des Formats Flurfunk bei Breach FM, das als Reihe entsprechend auch erschienen ist. Wie geht's euch?
Gut.
Sehr gut.
Ja. Hi. Mir geht's auch super. Danke.
Das ist schön. Wir hätten sagen sollen, wer was zuerst sagt. Also.
Robert und ich, wir gucken uns halt immer ganz kurz in der Kamera an und dann spielen wir so mentales Tic-Tac-Toe, wer als erster spricht.
In unserem Format ist es immer einfach, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass ich einfach immer das Intro spreche, aber durch gewisse Latenzen in diesen Tools, die wir alle verwenden, fällt man sich trotzdem immer mal wieder ins Wort, egal wie abgestimmt man ist.
Ja, das stimmt wohl, ja. Oder man ist einfach unhöflich.
Manchmal, ja.
Manchmal. Ja, Breach FM war zuletzt in Folge 38 hier bei mir im Podcast zu Gast. Damals ging es um das Thema Incident Response, Forensik und Breach Assessments. Da war der Robert damals noch mit dem Kim bei mir zu Gast. Der Kim ist ja mittlerweile nicht mehr im Podcast bei dir dabei, Robert, glaube ich, ne? Oder ist der mittlerweile wieder dabei?
Nee, ich denke immer noch, dass Kim als Gast zurückkehren wird, aber Kim hat als Incident Responder, wie damals, glaube ich, schon beschrieben, so viel um die Ohren, dass das irgendwann auch, glaube ich, aufwandstechnisch nicht mehr hingehauen hat. Und Max und ich haben da gefühlt zumindest mehr Flexibilität und werden nicht ständig rausgerissen.
Ja, also muss ich sagen, ihr macht das auf jeden Fall gut. Also Max, du hast die Lücke auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Vielen Dank. Hörer eures Podcasts vielleicht an der Stelle auch mal reflektieren. Und aber nachdem ich euch beide ja schon so ein Stück weit kenne, aber unsere Zuhörenden vielleicht noch nicht, würde ich sagen, Robert und Max, stellt euch doch vielleicht einfach nochmal kurz vor, sagt, was ihr so macht. Und damit das beim alten Schema von euch bleibt, würde ich sagen, darf der Robert anfangen.
Danke, ich wollte schon gestikulieren zu Max zeigen, dass er anfangen darf. Ja, ich bin Robert Wortmann. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Alex und ich kennen uns ja doch schon ein paar Jährchen, würde ich sagen. Habe ich, glaube ich, damals schon besprochen, aber jetzt ist es noch mal länger her. Wie viele Jahre sind's?
15 mindestens, ja, würde ich sagen.
Stimmt. Ja. Genau. Und da hat das Ganze auch angefangen. Ich habe relativ lang so grob gesagt im Bereich Data Center gearbeitet, habe viel Virtualisierung, Storage, Netzwerk gemacht und damals als Security vor 15 Jahren eben noch nicht so dieses super eigenständige Thema war, habe ich das dann nach und nach additiv gesehen und war da immer stark in diesen architektonischen Themen, also wie schütze ich Enterprise-Umgebungen und bin dann in den letzten Jahren mehr und mehr in diesen ganzen Bereich SOC gegangen. Das hat so vor knapp 10 Jahren angefangen, damals ein SOC mit aufgebaut, teilweise auch ziemlich viel verhauen in der Zeit und ja, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und arbeite mittlerweile bei Trend Micro, einem Security-Hersteller und bin da Stratege für ein paar Länder und ja, kümmere mich da um viele Fokuskunden und berate so ein bisschen, was derzeit in der Cyberwelt passiert und wie man darauf reagieren kann. Also weniger der Produktmensch und mehr so Threat Landscape und wie reagiere ich darauf.
Ja, du bist auf jeden Fall auch viel auf Achse. Wer dir auf LinkedIn folgt, der weiß das. Also ich glaube, deine Bonusmeilen dürften sich gut sammeln so übers Jahr, weil du ja, wie du bevor wir auf Record gedrückt haben, schon gesagt hast, du bist ja hier quasi, du wohnst ja im Flugzeug zeitweise schon.
Es geht dieses Jahr, muss ich tatsächlich sagen, viel, viel Kurzstrecke, aber ja, ich glaube, man gewöhnt sich an vieles leider auch so ein bisschen, aber es zeigt auch immer mal wieder, wenn man dann in vielen anderen Ländern, Kontinenten ist, dass Cyber am Ende doch überall das Gleiche ist und egal wie viel wir hier in Deutschland meckern über fehlendes Funding und sonst irgendwas, ich höre genau das Gleiche in allen anderen Ländern. Und das ist einerseits vielleicht manchmal so ein bisschen beunruhigend und andererseits auch manchmal ein bisschen beruhigend.
Ja, das glaube ich gerne, ja. Danke dir. Max, wie sieht's bei dir aus?
Jo, dann mache ich weiter. Max Imbiel. Ich bin jetzt seit April diesen Jahres hauptsächlich als Freelancer, also Selbstständiger unterwegs, berate Unternehmen für ihre Cybersecurity-Strategie, coache ein paar CISO-Kollegen oder Kollegen, die in der CISO-Rolle rein wollen, rein karrieremäßig, um sich darauf vorzubereiten, was kommt mit dem Job sozusagen mit, ne? Gesprächsverhandlungen mit C-Leveln und wie kriege ich Themen aus einer technischen Perspektive gut in einen Business-Sprech rüber. Genau. Davor war ich als CISO hauptsächlich die letzten Jahre im Finanzsektor unterwegs in Europa. Ich war zuletzt bei Bitpanda, dem Crypto-Broker, als Global CISO angestellt, davor bei der N26, davor bei der Hypo-Vereinsbank in München. Also habe so quasi meinen Weg von den traditionellen Dinosauriern über die neuen, modernen und hochagilen Unternehmen gefunden. Dort eigentlich dann hauptsächlich vor allem mit daran gearbeitet zu sehen, wie können wir die ganzen Themen aus einer Regulierungsperspektive, ne, was dir Gesetze vorschreiben und so weiter, wie kannst du das eigentlich in so ein modernes Setup heutzutage mit übernehmen, weil das war gerade auch ein Zeitpunkt, der war noch nicht so gegeben dafür, eben die großen Bankhäuser, die halt doch einfach auf Basis dessen, wie sie über die letzten Jahrzehnte ihre IT aufgebaut haben, natürlich jetzt nicht sich mit den hochmodernsten Technologien auseinandergesetzt haben, beziehungsweise die nicht in ihrem produktiven Netzwerk drin hatten. Und das dann für so Neo-Fintechs wie eben eine N26 oder Bitpanda quasi zu machen, war schon super spannend. Genau, ich selbst lebe in München oder in der Nähe von München, besser gesagt am äußeren Stadtrand. Zwei Kinder, von daher sind mir meistens auch zeitmäßig die Hände sehr gebunden aktuell. Die Große kommt dieses Jahr in die Schule, das wird hochspannend. Und genau, freue mich, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr beide da seid tatsächlich. Für alle, die jetzt Breach FM noch nicht kennen, könnt ihr das in vielleicht 2-3 Sätzen zusammenfassen? Was ist Breach FM? Warum macht ihr das?
Oh, Robert, da fängst du mit Breach FM an und für sich an und ich sag was zu Flufunk.
Ja, das hört sich gut an.
Ja, es ist aber so ein bisschen kompliziert. Das ist, wie man schön oft in der IT sagt, historisch gewachsen. Das sagt man sonst immer nur zu irgendwelchen Netzwerken, die keine Segmentierung haben. Bei unserem Podcast trifft es aber auch zu. Angefangen hat es eigentlich mit einer losen Idee von Kim und mir damals. Da haben wir uns immer sehr spezifisch über 1-2 Themen pro Folge unterhalten. Sehr, sehr praxisnah, haben dann nach und nach auch Gäste dazu genommen. Das hat sich dann sehr, sehr schön über 2 Jahre eigentlich entwickelt, sodass wir wirklich viele, viele spannende Gäste hatten aus ganz vielen verschiedenen Ecken der Industrie. Max war auch einer. Und irgendwann kam es dann zu dem Punkt, dass ich auch gesagt habe, klingt jetzt ganz blöd, aber mich langweilt das so ein bisschen nicht, weil ich nicht gern mit den Gästen spreche, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, wir haben jetzt diese Story zu einem guten Grad einfach schon auserzählt. Man findet zwar immer mal einen neuen Blickwinkel, aber die Gespräche, die ich mit den Gästen geführt habe, die haben sich schon irgendwann einfach sehr stark wiederholt, muss ich sagen. Und ich habe dieses Format immer so gern gemacht, weil ich einfach die Themen gerne besprochen habe, die mich selbst interessiert haben. Ich habe, auch das mag wieder blöd klingen, aber immer relativ wenig auf Zuhörermeinung gegeben, weil am Ende verdiene ich damit nicht mein Geld. Und ich habe immer gesagt, das muss, solange es mich interessiert und sich das überschneidet mit den Usern oder den Hörern, ist es das Beste, was man machen kann. Und da ich dann irgendwann eben gemerkt habe, dass mit den Gästen, ja, es, wie gesagt, es ist sehr repetitiv irgendwann, habe ich Max gefragt, ob wir nicht was völlig anderes machen wollen, ob wir uns nicht einmal die Woche zusammensetzen wollen in diesem Vier-Augen-Setup und im Grunde genommen über aktuelle News sprechen wollen. Gar nicht so sehr über, oder wurde wieder jemand angegriffen, sondern eigentlich immer die News als Vehikel hernehmen, über ein bestimmtes Thema zum Beispiel zu diskutieren. Und dadurch ist dann Flurfunk entstanden. Zuerst war die Idee, wir machen einmal die Woche einen Gast und dann machen wir die andere Woche Flurfunk. Und irgendwann haben wir gemerkt, muss man auch ganz ehrlich sein, es passt besser in unser Leben mit Flurfunk. Wir sind sehr aufeinander abgestimmt, wir können mal relativ flexibel eine Folge aufnehmen, wir müssen dem Gast davor kein Mikro zuschicken und so. Also es ist auch deutlich einfacher und es kam auch sehr, sehr gut an. Und dadurch ist dann Flurfunk entstanden und wir wissen noch nicht, ob das jetzt das einzige Format für immer sein wird, aber Stand heute machen wir eben sehr, sehr viel Flurfunk und da geht es um aktuelle Themen und wir versuchen die eben nicht reißerisch einzuordnen.
Ja, aber mit Humor. Siehste,
brauche ich ja jetzt schon wieder gar nichts mehr zu Flurfunk sagen. Jetzt hat Robert ja schon alles gesagt.
Du kannst ja sagen, wieso du Lust hattest, da mitzumachen, als ich dich gefragt habe.
Ja, das kann ich gerne machen. Der Robert hat das natürlich sehr clever gemacht, wie er ja ist. Standen wir gemeinsam bei einem Café hoch über den Dächern Münchens auf einer Veranstaltung, haben da gemeinsam geredet und er fragte mich so, sag mal, hättest du nicht Lust? Wollen wir das nicht so? Und dann hat er mir kurz das erklärt, was er sich da vorgestellt hat. Ich gesagt, ja, das klingt eigentlich ganz cool, kann ich mir vorstellen. Ich bin auch jemand, der gerne über die Themen redet, weil ich der Meinung bin, dass wir definitiv da einfach noch mehr zu beitragen können, dass es in der breiteren Masse ankommt und wir vielleicht auch eben so darüber reden können, dass es verständlich bei den Leuten ankommt. Ne? Das ist ja auch immer eben so ein Thema und auch ja mit einer der Fragen gewesen, die du uns schon zugeschickt hast. Und dann hat er mich gleich da auf eine Couch gesetzt, hat einen Kollegen gesagt, mach mal ein Foto und hat das sofort quasi in die Logos und alles mit reingebaut und dann war ich verhaftet, kam ich auch nicht mehr raus. Dann war das die Entstehungs- und die Geburtsgeschichte und jetzt sind wir schon bei Folge 33 gewesen, nehmen jetzt diese Woche Folge 34 auf und wird glaube ich noch weiter spannend bleiben und cool. Also bin voll verhaftet.
Ja, das ist gut gelöst, Robert, auf jeden Fall. Aber ich kann es verstehen, die zeitliche Abstimmung, was ihr gerade gesagt habt, das geht mir auch immer so. Und wenn dann noch was ausfällt und du hängst aber vielleicht nicht so weit im Vorlauf schon drin, dass du dann tatsächlich die Folge, die du jetzt aufnimmst, der nächste Woche schon bräuchtest, dann wird's ein bisschen hektisch. Und ja, genau, also kann ich absolut nachvollziehen. Und wie gesagt, mir gefällt das Format definitiv gut, weil ihr beide auch mit einem gewissen Humor und Zynismus an das Thema rangeht. Dadurch wird das Ganze noch ein bisschen konsumierbarer, als wenn man da die ganze Zeit immer nur über irgendwelche CVEs runterpredigt und sagt, hättet ihr doch gemacht. So die LinkedIn-Mentalität, ne, die Gurus dort, ne, so schon wieder einer gehackt, haha, alles Idioten und ne, gebt doch lieber 10 Millionen Euro aus für eure IT. So, weil das funktioniert nicht und das machen außerdem zu viele.
Genau, und wir müssen auch, glaube ich, gerade in dem Job immer irgendwo mal einen gewissen Zynismus mitbringen, weil wir reden ja jetzt schon alle lang genug drüber, also zumindest von unserer Perspektive aus gesehen. Aber schlussendlich bleiben solche Themen auch einfach besser haften, wenn man natürlich ein bisschen eine gewisse Portion Humor mit drin hat, ne, und auch mal über ein paar Themen sich wirklich auslassen kann, in Anführungszeichen, wo man einfach sagt, es sind ja erstmal nur wir zwei, die miteinander reden. Ja, das ist mehr wie so ein freundschaftlicher Schnack eben. Ja. Und da darf jeder natürlich seine Meinung kundtun. Und wer uns halt zuhört und sich da nicht mit drin wiederfindet, ist ja auch fair. Dann hört er beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr zu. Aber ich glaube, wie du es gerade selber sagst, eigentlich kommt es bei den meisten gut an.
Ja, absolut. Und ich sag mal, wenn IT-Security ein Beziehungsstatus wäre, würde man sagen, es ist kompliziert. Ja, es fehlt, es kommt dann häufig auch so ein bisschen dieser Zynismus aus seiner Situation wie aus der alten Fernsehserie MASH. Ja, diese Frontärzte. Irgendwann musst du es halt einfach mit Humor nehmen, weil es halt ansonsten dich in irgendwelche Süchte und Abhängigkeiten treibt, weil man es halt einfach sonst einfach nicht mehr versteht und verpacken kann, was da jeden Tag uns so um die Ohren fliegt überall.
Ja, ich glaube, was uns oft gesagt wird, ist, dass der Podcast auch gut als Filter einfach mittlerweile dient, weil man wird so befeuert von allen Seiten mit neuen Angriffen und hier wieder und dann bemerken die Leute oft gar nicht, das sind dann teilweise alte Sachen, also auch wir merken auch, wir müssen uns, also meine Vorbereitungszeit für den Podcast wird gefühlt von Folge zu Folge größer, weil wir ganz oft das Problem haben, dass wir News gar nicht mehr so als solche nehmen können, sondern dass wir selbst wirklich erstmal so ein bisschen dahinter gehen müssen und schauen müssen. Neulich war wieder diese News über diesen großen Credential Breach beispielsweise. Zuerst haben wir uns das zugesendet und gesagt, boah, da müssen wir drüber sprechen. Und dann hat sich Stunde für Stunde eigentlich weiter rausgestellt. Nee, das ist altes Zeug, was irgendwie wieder aufgewärmt wurde, so in der Art. Und da merken auch wir, dass es einerseits sehr, sehr schwierig ist, nicht zu reaktiv zu sein, also nicht auf jeden Zug aufzuspringen, der da an einem vorbeifährt. Das ist nicht so einfach, weil man in dieser kleinen Bubble, in der man sich bewegt, mittlerweile auch eine gewisse Erwartungshaltung hat. Also ich bekomme dann oft Nachrichten mit, ey, könnt ihr darüber sprechen, könnt ihr darüber sprechen? Und oft sagt man dann auch, hey, mir ist das gerade noch zu nebulös. Also Max und ich haben ganz oft Themen im Backlog, bei denen wir einfach sagen, lass da mal eine Woche warten. Also das kann sich noch ganz anders darstellen. Da kommt vielleicht noch was hinzu. Und das ist super schwierig, da mittlerweile einfach so klar durchzuschauen.
Ja, das ist wohl so. Aber das bringt uns tatsächlich direkt zum Hauptteil, nämlich Kommunikation in der IT-Security, weil wir reden jetzt die ganze Zeit schon über Themen und versuchen das auch mit möglichst wenig Buzzwords und sonstigen Sachen hier auszudrücken. Warum scheitert eurer Meinung nach denn die Kommunikation rund um IT-Security-Themen so häufig? Du hast jetzt gerade eine Sache schon angesprochen, Robert. Das ist so ein bisschen dieses Headless-Chicken-Syndrom, beziehungsweise hast du schon gehört, ne? Also Rheinmetall war damals das beste Beispiel. Rheinmetall ist gehackt worden und alles ist weg und Katastrophe. So, und alle haben es gesagt. Und ihr habt gesagt, naja, jetzt warten wir halt erstmal ab. Ne? Das sind News, aber jetzt schauen wir halt einmal, was da wirklich passiert ist, ohne halt jetzt sofort den Ball zu spielen. Aber das passiert ja auch intern im Unternehmen. Es ist ja nicht nur die LinkedIn- und Podcaster-Bubble, sondern das passiert ja auch im Unternehmen. Und wo ist da die Schwierigkeit eurer Meinung nach?
Ich kann vielleicht mal ganz kurz so aus meiner Sicht anfangen und Max kann dann die Innenansicht sagen, weil da hat er deutlich mehr Erfahrung als ich. Also was ich immer wieder aus Sicht vielleicht auch von dem Software-Vendor sagen kann, und ich weiß, dass das immer nicht so gern gehört wird. Mittlerweile scheint es irgendwie ganz schlimm zu sein, wenn irgendjemand, der bei einem Hersteller arbeitet, über Security zu reden. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Ich glaube, dass viele, und es ist gar keine Kritik, aber ganz vielen Security-Verantwortlichen fehlt so ein gewisses Sales-Gen, habe ich so das Gefühl. Also die wollen ganz klar das Beste. Und das Geld ist vielleicht sogar irgendwie auch da, habe ich ganz oft das Gefühl. Aber man findet nicht die richtigen Argumente, um sich's abzuholen. Das ist jetzt auch kein Schwarz-Weiß. Ich glaube, es gibt Ausreißer für alles. Aber ich hatte schon ganz, ganz oft Gespräche, in denen mir gesagt wurde, unser Chef will kein Geld dafür ausgeben. Der ist sich der Gefahr nicht bewusst. Und dann hat man nach ganz oft Fragen doch mal 10 Minuten Stippvisite auf einen Kaffee mit dem Chef bekommen und hat man gemerkt, dem wurde es nie richtig erklärt. Der hat es nie wirklich verstanden, was das einfach für das Business bedeuten kann. Oder er hat schon irgendwie verstanden oder sie hat es richtig verstanden. Aber zum Beispiel, da wird dann halt ein Angebot vorgelegt, was das 10-fache des vorherigen Budgets ist. Und als Geschäftsführer, Geschäftsführerin würde ich auch erstmal sagen, habt ihr einen Vogel. Also da steht der gleiche Hersteller, vielleicht sogar mit dem gleichen Produkt drauf, aber das 10-fache vom letzten Jahr. Das ist deren Verantwortung, dann nochmal zu sagen, habt ihr einen Vogel. Dass da vielleicht was völlig anderes drunter steht, dass wir von einem rein präventiven Konzept hin in Richtung einem 24x7 Managed Service dahinter gegangen sind, das kommt dann vielleicht nicht richtig rüber, aber das würde dann das mehr erklären. Und deswegen, wie gesagt, Ausreißer gibt's für alles. Ich glaube ganz oft, dass man noch nicht so gut darin ist, die eigenen Konzepte, die man sich da ausgedacht hat, wirklich zu vermarkten intern. Und das nochmal, das ist nicht nur irgendwie eine Schuld oder so oder irgendwie Fingerpointing. Aber ich glaube schlicht und einfach, man kriegt das nicht hin. Und auf der anderen Seite, und da muss ich in Richtung der Hersteller schauen, ist nicht nur Hersteller, auch Integratoren und auch intern Leute. Mir ist es mittlerweile, und wir sprechen da ganz oft im Podcast drüber, auch ganz viel Panikmache einfach. Also für mich wird das Thema auch manchmal überzeichnet. Das heißt nicht, dass nicht ganz schlimme Sachen passieren und dass das nicht wirklich Dramen sind, die in diesen Firmen passieren. Aber ich glaube trotzdem, das Problem ist, wenn ich Tag für Tag sage, morgen sind wir tot und dann sind wir halt am Tag wieder nicht tot danach, dann setzt da irgendwann eine gewisse Resignation ein und dann setzt da so ein menschlicher Effekt ein von, ja, ist ja scheinbar wieder nichts passiert. Und das ist nicht klug, das sage ich gar nicht. Ich sage einfach nur, ganz viel von dem, was ich tagtäglich sehe, ist nicht sophisticated, richtet einen unglaublichen Schaden an, aber wir hätten in der Industrie eigentlich mittlerweile relativ gute Konzepte und uns relativ gut dagegen zu schützen. Und das ist ein Drama in sich selbst. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen aufhören, das Thema zu überzeichnen und auch, das mag jetzt ein bisschen edgy klingen, aber immer so zu tun, als wäre es wichtiger als alles andere. Am Ende muss das komplette Unternehmen laufen, egal ob das ein ERP ist, ob das Security ist oder sonst was. Und wie gesagt, das sind so meine Two Cents dazu, aber ich glaube, Max kann aus der internen Sicht da viel mehr nochmal zu sagen.
Ja, ich glaube, wir haben hier diese zwei Perspektiven ganz gut schon mal von Robert dargestellt bekommen, wie diese Kommunikation teilweise läuft und wie sie halt auch teilweise vielleicht an die falschen Empfänger dann auch läuft. Ne? Wenn du dir vorstellst, wie ganz oft Themen von außen an die Entscheider oder an die Geschäftsführung in einem Unternehmen rangetragen werden, ist das entweder kommt das über ihr eigenes Netzwerk, wo sie sich mit anderen Kollegen unterhalten, ja, oder wo sie einfach sich austauschen, und wo ganz oft dort Themen vielleicht auch mal hin und her fliegen, von denen sie dann gar keine Ahnung haben und dann wird das intern weitergespielt. Und das kann aber auch genauso eben sein, und das ist der Punkt, den Robert schon ein bisschen angesprochen hat, dieses Fear, Uncertainty and Doubt, ja, dieses FUD-Spiel, was ganz oft benutzt wird, um quasi Panik zu erzeugen zu Themen, die vielleicht das gar nicht wert sind oder die es gar nicht benötigen, einfach um sozusagen ein bisschen reinzukommen, ja, diesen Weg reinzufinden, zu sagen, hey, wir können euch helfen. Ich will gar nicht wissen, jetzt mit dieser aktuellen SharePoint-Schwachstelle, die gerade wieder rumfliegt, ja, wie viele wahrscheinlich da draußen das nutzen, um auch wieder an haufenweise IT-Leiter oder CEOs eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, hey, wir können euch davor schützen, ja, und ihr müsst uns unbedingt einkaufen, weil das ist hochkritisch und wahrscheinlich seid ihr eh schon gehackt. Und das ist der eine Weg, der da schon mal für Konfliktpotenzial sorgt, weil dann ist ganz plötzlich die Stimmung aufgeheizt, ja, und man hat so ein bisschen Krisenpotenzial schon generiert. Und dann, wenn du dann wieder die interne Brille aufnimmst und dann beispielsweise in der Rolle eben als CISO dort unterwegs bist oder eben als Security Officer, Sicherheitsbeauftragter, wie man das dann auch immer nennen will, kommt dann von oben herunter, kommen plötzlich diese Themen, werden da auf dich abgeschmissen, auch genau mit derselben Kritikalität, hier die Welt brennt und du musst das für uns lösen. Und du hast aber eigentlich vielleicht schon seit ein paar Tagen da deine Leute dran arbeiten, die fixen das schon oder haben es schon gefixt. Und eigentlich war das Thema für dich mehr nur noch so ein Ding, was vorbeigeflogen ist. Und plötzlich brennt die Welt. Und dann musst du natürlich wieder in sag ich mal, so den Feuerwehrmodus dann reinspringen. Wir in der internen Position haben aber durchaus auch erkannt, dass wie vor ein paar Jahren, sage ich mal, vielleicht noch oder vielleicht irgendwo auch heute noch, aber es wird zunehmend weniger, wofür ich sehr dankbar bin. Die Art und Weise, wie wir auch intern kommuniziert haben, war sehr ähnlich. War auch immer früher sehr ähnlich an dieses FUD oder eigentlich dann fast schon mehr aus der internen Perspektive dieses FOMO, Fear of Missing Out, getrieben. Nämlich zu sehen, irgendwo bei einem Kollegen oder irgendwo in einer anderen Firma wurde schon das und das und das gemacht und das ist ja super cool und super fancy und jetzt will ich das eigentlich hier auch machen. Das ist auch super wichtig und ich brauche ja immer unbedingt DLP und NAC und ein EDR und das alles und das alles und das, und das muss alles sofort sein und jetzt und wenn das noch nicht da ist, dann habe ich hier meinen super Plan und kostet dann halt ja x Millionen, auch so wie es Robert schon gesagt hat, und dann schmeiße ich das rüber und erwarte quasi von der Geschäftsführung, dass sie sagt, ja natürlich, Haken dran. Dass es aber wahrscheinlich dann irgendwie die gesamte Firma in Stillstand bringt, weil weder das Geld für diesen kompletten Batzen auf einen Schlag da ist, noch die Ressourcen, um das alles wirklich technisch auch zu implementieren und umzusetzen, noch die Leute geschult werden können. Und am allerschlimmsten natürlich noch weder sich irgendjemand mal angeschaut hat, ob diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen dann überhaupt in das Geschäftsumfeld oder in die Geschäftsprozesse reinpassen. Ja, weil dann, ich habe selber auch schon miterlebt, ja, werden einfach mal beispielsweise komplett konzernweit alle USB-Ports deaktiviert, weil es ja höchst gefährlich, wenn da irgendwer was ransteckt und dann können da Daten abfließen oder sonst irgendwas. Da hat sich aber vorher keiner Gedanken gemacht, dass es da beispielsweise Abteilungen gibt, die immer noch auf behördliche Anweisungen, ja, oder mit in Zusammenarbeiten eben mit Aufsichtsbehörden oder mit Anwaltskanzleien Daten aushändigen müssen. Und die wollen das halt immer noch auch heutzutage nur per USB haben, ja. Auch da ist vielleicht der Staat ein bisschen hinter weiter, aber dann müssen die das machen. Und wenn plötzlich keine USB-Ports mehr gehen, dann brennt da die Hütte. Und deswegen haben wir so dieses FOMO, was man damals hatte, schon auch nochmal jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, weil vor allem auch auf Konferenzen und einfach auf Veranstaltungen, wo man viele von uns Security-Leuten dann antrifft, merkst du, dass das Mindset sich auch wirklich zunehmend immer mehr in diese Richtung bewegt. Du als CISO hast zuallererst das Geschäft abzusichern. Und das bedeutet, du musst das Geschäft auch verstehen, ja, und kannst dann aber auch mit deinen Sicherheitsmaßnahmen nicht so reinprügeln, dass das Geschäft halt still stehen bleibt, sondern du musst on top drauf layern, du musst schauen, dass du halt die einzelnen Stakeholder in deinem Unternehmen mit abholst, ja, dass du ihnen zeigst, hey, wie machen meine Maßnahmen auch für dich im Finance-Bereich jetzt beispielsweise Sinn, ja, weil du einen viel besseren Überblick dazu hast, wer alles in deinem SAP beispielsweise rumfummelt. Vielleicht gibt es da ja Leute, die haben noch irgendwelche Allzugriffe. Ne? Sollte man vielleicht dann auch wegnehmen. Und so kannst du irgendwo dann diesen Mehrwert generieren, indem du eigentlich mehr eben eine, ja, es hört sich wieder blöd an, aber mehr so dieses Enabling quasi darstellst, wie du als Security mit deinen Maßnahmen, mit dieser Resilienz, die wir ja auch andauernd besprechen, zeigst, wie man als Unternehmen, wenn man es richtig macht, durchaus auch mehr Wert bekommt hinten raus, wie man mehr Vertrauen auch schafft. Gerade in der Kommunikation ist das eigentlich für mich das höchste Gut, was du eigentlich schaffen kannst, ist wirklich Vertrauen schaffen, weil dadurch kommen nochmal ganz andere positive Nebeneffekte weiter hinten raus. Und es wird besser, aber wir haben noch einen guten Weg vor uns, würde ich sagen.
Es ist halt auch eine Art der Überforderung, die einfach in allen Unternehmen, gerade im KMU-Bereich, halt natürlich eine große Rolle spielt. Ja, du sagtest, der CISO hat die Aufgabe, aber es gibt halt ganz viele Mittelständler, da gibt's kein CISO. Ja, da ist der IT-Verantwortliche, vielleicht auch nebenbei noch der Buchhalter. Und die Person soll das jetzt alles verstehen. Ja, die Person soll auch sich ein Bild dann irgendwo machen und auch bewerten, ob die Lösung, die jetzt da gerade von irgendeinem Vertriebsmenschen angeboten wird, irgendwie passt. Die Person weiß aber vielleicht noch gar nicht, dass sie überhaupt ein Problem hat oder ob das überhaupt ein Problem ist und so weiter. Und das ist halt das große erste Problem. Und dann muss derjenige das ja auch noch intern entsprechend seinem Geschäftsführer verkaufen. Wenn er es aber selbst nicht verstanden hat, dann kann er es dem Geschäftsführer ja überhaupt nicht verkaufen. Ja, und ich habe das bestimmt hier im Podcast schon mal gesagt, ich habe einen Kunden, die haben, seitdem ich die kenne, das sind wirklich Jahrzehnte mittlerweile, keinen USV. Und das Argument ist, ne, der Strom ist ja da. Also die ganze Zeit, wenn du immer mit einem USV-Angebot kamst, wie oft ist der Strom dazwischen ausgefallen? Aha, nie. Siehste, hätten wir jetzt schon dreimal die Akkus getauscht. Also brauche ich ja gar keine USV. Und das ist genau das Problem.
Ja, also stimme ich auch mal zu. Ich muss immer sagen, mir sind eigentlich die Leute dann am liebsten, die zwar das schon auch in ihre Berechnung mit reinnehmen, und ich finde auch völlig okay, dass man eine gewisse Risikoakzeptanz eingeht. Und ich glaube, auch das wird mittlerweile, und da muss ich uns als Bubble, finde ich, also als IT-Security-Bubble sehr in Verantwortung nehmen, mittlerweile reagiert man wirklich absolut, manchmal fast zickenhaft darauf, wenn irgendjemand auch nur irgendwas sagt gegen irgendeine Security-Kontrolle, die empfohlen wird. Und ich weiß, woraus das rührt, dass man eben ganz oft Ablehnung für sehr, sehr sinnvolle Dinge erfahren hat. Aber ich habe auch schon Gespräche erlebt, da war ich mit drin und da hat mich dann danach der Verantwortliche angerufen und gesagt, ja, merkst du jetzt, die wollen gar nichts. Sag ich, die wollen schon, aber der hat ganz klar gesagt, dieser letzte Vektor, dieses Risiko gehen wir geschäftlich ein. Das ist uns die letzten nochmal 200.000 Euro gerade einfach nicht wert, weil wir in einer super schwierigen finanziellen Lage sind. Und da muss ich auch sagen, am Ende ist das ja auch eine Aufgabe von einem Geschäftsführer, zum Beispiel einem KMU, auch die Risiken für sein eigenes Geschäft abzuwägen. Das heißt ja nicht, dass man nicht absolut sinnvolle Grundmaßnahmen, eine Detection und Response, einen sauberen Mailfilter und sowas aufbauen sollte. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man sagen, ist es das uns wert? Und Max hat ein super Beispiel genannt, dieses ewige USB-Ding. Da steht dann wieder irgendjemand auf einer Messe und zeigt wieder den goldenen USB-Stick, der auf dem Parkplatz rumliegt und der verschlüsselt dann und so weiter. Es gibt immer Dinge, die irgendwo auf der Welt geschehen, aber das ist halt nicht das, was tagtäglich passiert. Und wenn wir dann da wieder unsere Kohle reinstecken und das Thema am Ende meistens mehr Trubel erzeugt innerfirmlich, als dass es hilft, dann wird das Thema gebrandmarkt sein und dann wird auch das Thema Security gebrandmarkt sein und das nächste Projekt. Und deswegen nochmal, da geht es nicht um Schuld oder so. Ich weiß, das sind menschliche Gefühle, diese Ablehnung und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, dass Security nicht zu so einer self-fulfilling prophecy wird. Also wie sehr regt man sich in Industrieunternehmen über Leute auf, die beispielsweise beim Brandschutz irgendwann völlig übers Ziel hinausschießen oder bei der Arbeitssicherheit, weil dann gesagt wird, das sind die Leute, wir haben jetzt schon alles gemacht und weil sie ihren Job sichern wollen, machen sie noch mal mehr. Ich glaube, jeder kennt diese Sätze über Arbeitsschutz, Brandschutz und sonst irgendwas. Und ich will gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Ich meine nur, das kennt man aus Industrieunternehmen. Und ich glaube, wir sollten nicht in diese Falle laufen, das mit Security genauso zu sehen. Es wird immer Leute geben, die man auch unberechtigt aufregt, wo man auch sagen muss, ja gut, dann rege ich dich halt damit auf, aber deswegen muss das Unternehmen trotzdem sicher sein. Aber es darf nicht so eine self-fulfilling prophecy werden, dass wir Security der Security wegen machen, sondern wir sollten Security machen, weil es eben, entschuldigt bitte diesen Begriff, ganz viele Arschlöcher auf dieser Welt gibt, die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren wollen, indem sie Leute als digitale Geisel nehmen. Sonst müssten wir den ganzen Quatsch nicht machen.
Das ist ein guter Begriff, digitale Geisel. Absolut. Ja, nee, bin ich komplett bei dir, gebe ich dir auch recht. Und man hat natürlich dann als nächstes, wenn man dann Dinge kritisiert, die jemand vor einem schon umgesetzt hat im Unternehmen, auch gleich als nächstes dann den Beef mit dem anderen Anbieter, der das vorher platziert hat. Ne? Also ich habe schon 100.000 Euro Meraki-Setups in einem KMU gesehen mit 15 Leuten. Das hat halt irgendjemand gut platziert. Ne? Die machen zwar nichts damit und das WLAN funktioniert auch nicht vernünftig, aber hey, da steht Cisco drauf.
Ist halt die Verhältnismäßigkeit, die da immer reinkommt. Und ich glaube, das Blöde bei T-Security ist, und da muss, glaube ich, noch ein Umdenken in der IT stattfinden insgesamt, ist, ich vertrete die Auffassung, dass Security für ein kleines Unternehmen deutlich, deutlich teurer ist als für ein großes, zumindest relativ gesehen, weil im Grundsatz müssen wir genau die gleichen Sachen machen. Also vielleicht nicht im Top-End, aber wir müssen auch eine Detection und Response machen. Ob wir jetzt selbst Machine Learning Rules schreiben oder Yara Rules machen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Grundsatz müssen wir Logdaten verfügbar haben und die 24x7 irgendwie auswerten und alles drum und dran. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen Productivity-Themen beispielsweise oder ERP-Themen, wo man ganz klar sagen kann, wir nehmen jetzt ein bisschen weniger in Kauf. Aber es gibt halt bestimmte, wie gesagt, das soll nicht das konterkarieren, was ich vorhin gesagt habe, aber es gibt bestimmte Basisthemen, da komme ich nicht herum, egal ob ich 15 Mitarbeiter habe oder ob ich 15.000 oder 150.000 Mitarbeiter habe. Und das ist arschteuer und im besten Falle sehe ich von der Kohle nie wieder einen wirklichen Mehrwert. Wir werden auch ganz oft in diesem Paradigma bleiben mit, waren wir einfach sehr, sehr gut ausgerüstet oder hatten wir einfach verdammt viel Glück. Wir werden manchmal nach 3 Jahren keine Antwort darauf geben können, muss man ganz klar sagen, weil es im Bereich Security einfach ganz viel hätte, wäre, wenn, wäre. Und es ist einfach teuer, aber ich sag auch mal, ich habe auch eine Risikolebensversicherung und wenn die jetzt mit 50, 60 ausläuft und ich da niemals anrufen musste, dann bin ich verdammt froh, dass ich da niemals anrufen musste.
Und vielleicht kannst du sie dir sogar wieder auszahlen lassen.
Bei der Risikolebensversicherung tatsächlich nicht, aber deswegen, ich glaube, wir hatten auch schon mal über Security Return on Investment gesprochen und ich vertrete einfach die Meinung, und bitte schaut jetzt nicht bei meinem Arbeitgeber auf die Website und so weiter, man findet immer alles. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht gerade ein Service Provider bin oder ein interner Service Provider, dann gibt es für mich keinen direkten Security Return on Investment. Dann ist es erstmal ausgegebenes Geld, man kann sich das immer irgendwie schön rechnen und andere Überschriften finden, aber das kostet halt nun mal Geld im ersten Moment.
Es kann aber durchaus einfach wieder auch, und das ist das, was wir schon mal oder welche Übungen ich auch schon in der Vergangenheit einfach machen musste, zumindest darzustellen, welchen Mehrwert halt Security dann bringen kann. Ob man es dann eben einen Return on Investment, ja, oder irgendwie anders ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest zu versuchen darzustellen, wie deine Ausgaben, die du in der Security betreibst, einen Mehrwert wieder reinbringen für das Unternehmen, halte ich für unglaublich wichtig. Und selbst wenn es nur ist, wir überlegen jetzt mal strategisch für eine Firma, dass komplett alle Passwörter einfach weg müssen, weil wir jetzt schon mehrere Fälle hatten, wo Leute einfach wieder Winter 1, 2, 3, 4 oder sowas als Passwort wieder genommen haben, weil es rotiert werden musste und die dann natürlich gebreached wurden. Sich dann insofern aufzustellen, zu sagen, okay, dann gehen wir auf eine MFA und eine SSO-Lösung, ja, weil wir dadurch vielleicht sogar und hey, da wieder rüber ins Business Mehrwert schaffen können, dass die Leute sich keine Passwörter mehr großartig erinnern müssen, selber setzen müssen, weil dann hast du vielleicht auch noch ein Tool, das sie eben automatisch machen lässt. Und die Zeitersparnis dafür ist enorm. Plötzlich können die Leute sich direkt in die Tools einloggen. Das sind manchmal vielleicht 4-5 Sekunden nur, in Anführungszeichen, die sich dann bei dem einmaligen Vorgang sparen. Aber über den Tag hinweg ist es wahrscheinlich sogar eine Minute oder mehr, je nachdem, welche Systeme du hast. Das rechnest du wieder aufs Jahr hoch und kannst das dann zumindest auf diese Art und Weise irgendwie so mal verkaufen, zu sagen, hey, ja, dadurch haben wir einen Effizienzgewinn von XY%. Pi mal Daumen, alles sehr, sehr hochgestochen, sag ich mal, oder sehr frei von der Flinte aus geschossen. Aber ja, Security ist erstmal teuer, vor allem wenn man es initial umsetzt, weil ich glaube auch immer noch, das, was viele Firmen heutzutage noch falsch angehen, ist das Konzept von, wir suchen uns jetzt jemanden, der Security für uns macht und dann kommt er hier rein und macht voll den highly sophisticated Scheiß, den man eh nicht versteht, aber Hauptsache wir sind sicher, zu der wahren Realität, dass dann jemand reinkommt und sagt erstmal, es gibt kein Asset Management, wir haben keine Ahnung, welche Assets wo rumfliegen. Genau dasselbe mit den Identitäten. Es gibt zwar ein AD, aber das betreut einen Admin und der händigt einfach quasi die Zugriffsberechtigungen aus, je nachdem, wer bei ihm anruft. zu vielleicht sogar eben noch auch, die Daten sind auch komplett verstreut in dem gesamten Unternehmen. Keiner weiß, wo die hinfließen, wer die operiert und managt. Wenn du diese Basisthemen noch gar nicht umgesetzt hast, und das ist ja auch erstmal das, was, glaube ich, am meisten wirklich Geld kostet. Aber wenn du diese Basisthemen gar nicht hast, was wir in unserer Bubble ja auch gerne Cyberhygiene nennen, ne, dann brauchst du gar nicht großartig dich fett rein zu investieren in einen SOC und einen 7 und ein Fulltime 24/7 Monitoring, weil was sollen die denn sich anschauen? Die wissen gar nicht, was sie da dann sehen, was sie für Logs bekommen, wenn sie überhaupt alle Logs bekommen. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und deswegen ist so ein erster Setup für viele Unternehmen erstmal so teuer, weil sie sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Vor allem kann ich jetzt wirklich auch mittlerweile sagen, gerade so aus einer Startup-Szene, natürlich, die müssen halt erstmal fliegen. Ne? Die müssen ihr Produkt bauen, die müssen schauen, dass sie das kosteneffizient und günstig machen, wie nur möglich, dass sie zumindest da schon mal einen ersten ROI eben reinbringen, ja, einfach zu sehen, wie können sie das Produkt verkaufen, fliegt das, ein bisschen mit potenziellen Investoren reden und so weiter. Aber da wirklich darüber nachzudenken, das gleich von der Pike auf so aufzusetzen, dass man dann eigentlich nur noch draufsetzen muss, was für Security-Maßnahmen kommen, macht so gut wie keiner, glaube ich.
Und es wäre ja so viel einfacher. Das sage ich ja immer. Eigentlich wäre es ja so geil, wenn ich nicht wie in anderen Industrieunternehmen auf ein 30 Jahre alten Netzwerk aufbaue, was nicht segmentiert ist, weil bis ich das dann global segmentiert bekomme, braucht das halt ewig, sondern ich habe die Möglichkeit, von Anfang an eine gewisse Resilienz mit aufzubauen und eine gewisse Posture. Ich kann auch verstehen, dass man für gewisse Dinge einfach kein Geld hat, aber trotzdem finde ich es manchmal schade, dass gerade wenn man so einen Greenfield-Approach eigentlich mal zur Verfügung hat, dass dann, da reden wir noch gar nicht über Ausgaben, sondern teilweise ja auch wirklich in den Konzepten nichts vorgesehen ist. Und ich liebe eigentlich immer am liebsten diese, gar nicht diese Failed-Stories, sondern diese mit blauem Auge davon weggekommen Stories. Das habe ich in der Kommunikation bemerkt, wirkt am besten. Also ich hatte vor 2 Jahren einen super Fall, da hat ein Unternehmen kürzlich in ein großes Konzept inklusive XDR und so weiter investiert und die Geschäftsführung war schon kritisch, muss man schon sagen, weil es einfach ein Riesenhaufen Geld war, verglichen mit den Ausgaben davor. Und dann hatten die ein halbes Jahr später einen Business-E-Mail-Compromise-Fall, wo sie auch wirklich Kohle verloren haben durch eine falsche Überweisung, durch einen Fraud-Fall. Und man konnte auch relativ schnell sehen, das war wirklich eine E-Mail von dem legitimen Konto intern. Also da muss jemand im Konto mindestens gewesen sein. Und dann war halt die große Frage, ist derjenige im Netzwerk oder ist derjenige nur per, in Anführungsstrichen, O365 Web-Oberfläche in das eine Konto mit rein? Das macht in der Response halt einen riesen Unterschied. Im einen Fall sage ich, auf Deutsch gesagt, super scheiße, lessons learned. Wir haben da jetzt richtig viel Geld überwiesen, aber ich muss jetzt hier nicht mein Netzwerk gefühlt offline nehmen. Und im anderen Falle muss ich sagen, wenn da jemand drin ist, wir müssen ihn wieder rauswerfen. Und wir hatten halt innerhalb von 2 Stunden konnte man dieser Firma durch die Daten, die gesammelt wurden, durch die Controls, die man davor teuer implementiert hat, konnten wir denen relativ sicher sagen, ey, 99,5%, ihr seid sauber, wir haben alles durchgeschaut, wir haben die Datengrundlage, die ihr jetzt habt, durchgeschaut, ihr könnt am Netz bleiben. Und da hat die Geschäftsführerin in dem Fall eben auch gesagt, das hat sich jetzt schon 10-mal gelohnt. Weil wenn wir hier nur 2 Tage mit ein paar Basisprozessen offline gewesen wären, hätten wir die Kohle um ein Multiples rausgehauen. Und das war der Moment, in dem sie auch verstanden hat, ey, das ist greifbar, das hat sich gelohnt. Ich würde es weiter nicht ROI nennen, aber es wurde greifbar gemacht, wieso man diese Art der Versicherung in dem Sinne einkauft.
Es ist ja auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Ne? Wir haben, glaube ich, ganz oft diese Analogie schon tot geredet, aber es ist ja genau dasselbe wie mit dem Auto und dem Sicherheitsgurt im Auto. Mittlerweile legt den jeder an, ja, weil es klar, zum einen wird es irgendwie nachverfolgt, wenn du den nicht anhast, dann kann ich die Polizei rausziehen und gib dir ein Ticket. Aber auf der anderen Seite weißt du einfach selbst, dass schon bei einem Auffahrunfall mit 30 km/h, wenn du den nicht aufhast, kannst du dir echt enorme körperliche Schäden zufügen. Und genau dasselbe Mindset, finde ich, müssen wir immer noch irgendwo auch eben in der Security in Unternehmen mit reinbringen, dass man einfach sagt, ja, wir sind halt irgendwo der Sicherheitsgurt. Ne? Es muss nicht passieren, aber wenn es passiert, dann bist du einfach deines Lebens froh, dass du das hattest und dass du dich daran gehalten hast.
Ja, absolut. Und ich glaube, das sind auch die plakativen Beispiele, die dann dazu beitragen, dass Leute dann auch eher vielleicht verstehen, warum das wichtig ist. Also mit solchen Praxisbeispielen eben Sicherheitsgurt oder auch Cyberversicherung oder Versicherung an sich. Und das heißt, wir können eigentlich zusammenfassen, das Problem ist auf der einen Seite, dass die Themen einfach viel zu abstrakt sind, um überhaupt verstanden zu werden von den Entscheidern und auch teilweise von den Entscheidungsvorbereitern, wie zum Beispiel dem internen IT-Leiter, der nebenbei noch 7 andere Rollen hat. Und auf der anderen Seite halt auch einfach immer durch Angst oder häufig versucht wird, durch Angst einfach zu verkaufen, um am Ende dann natürlich als Unternehmen, das verkauft, Geld zu verdienen, aber als Kunde vielleicht mit einer kompletten Overpacement der Lösung dasteht, was man einfach überhaupt gar nicht gebraucht hätte. Was wäre denn euer Wunsch oder eure Erwartung in dem Bereich Kommunikation zwischen IT-Management und Mitarbeitenden? Was müsste sich ändern, damit das besser wird?
Ich glaube, ich habe meine Sachen gesagt. Ich glaube, es braucht einfach sehr, sehr handfeste Beispiele. Ich glaube auch, und ich finde das blöd, dass man öfters mal eine dritte Person irgendwie mit einberufen sollte, die nicht im Unternehmen arbeitet. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass auch Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer häufiger auf ihre internen Kräfte hören. Und ich glaube auch, dass das sehr oft geschieht. Aber wenn es nicht geschieht, hilft es oft, mal jemand extern tatsächlich mit reinzuholen. Ja, und im Grunde genommen, Ich glaube, ein großer Teil Pragmatismus, es nicht persönlich zu nehmen, das rate ich immer jedem ITler, wenn irgendwas mal abgelehnt wird, sondern eher zu überlegen, naja, wie kann ich es vielleicht trotzdem machen? Und wenn es wirklich gar nicht funktioniert, dann muss man auch irgendwann, so blöd das klingt, so ein bisschen Cover My Ass betreiben und auch wirklich sagen, ich halte es jetzt schriftlich fest, es haut halt nicht hin. Aber das sollte immer der allerletzte Ausweg sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ganz oft vermeidbar ist. Und dann auch wirklich viel mit anderen einfach in die Konversation gehen, die es geschafft haben, diese Konzepte umzusetzen. Hey, welche Argumente hast du denn gebracht? Ich habe schon öfters auch mal Geschäftsführer zum Beispiel untereinander vernetzt, dass die eine Firma, die ein Konzept erfolgreich umgesetzt hat, oder vielleicht mal angegriffen wurde und danach erfolgreich ein Konzept umgesetzt hat, dass mal zwei Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer miteinander sprechen und man einfach mal dieses Technische rausnimmt und daraus eher so einen IHK-Stammtisch macht. Und da glaube ich auch so Industrieverbände, die müssen wir auch noch viel mehr in die Pflicht nehmen, weil da wird deutlich mehr teilweise drauf gehört. Die haben ein ordentliches Gewicht, insbesondere im Mittelstand und bei den KMUs. Aber wie gesagt, eine ordentliche Portion Pragmatismus, Praxisnähe und auch wirklich nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir nicht Security der Security wegen machen, sondern dass wir das machen, um das Geschäft am Laufen zu halten und wegen nichts anderem.
Ja, 100%. Ich würde mir dazugehend eigentlich wirklich hauptsächlich mehr wünschen, zu sagen, bleibt bei den Themen wirklich fachlich. Wenn ihr fachlich keine Ahnung habt, dann vertraut darauf, dass es jemanden in eurem Unternehmen gibt, der diese fachliche Erfahrung hat und das bewerten kann. Oder eben, wie Robert gesagt hat, es gibt irgendwie einen Dritten, dem ihr vertrauen könnt, dass der euch zu den Themen unterstützen kann. Aber vor allem nehmt die Sachen nicht persönlich, nehmt den Druck auch manchmal raus. Ja, es ist, glaube ich, in der Security gab es noch nie einen Fall, wo der Geschäftsführer seinem CISO sowas geschickt hat, und der, wenn er nicht 2 Sekunden später nachgeschaut hätte, dann wäre das Unternehmen deswegen den Bach runtergegangen. Ich glaube da, also zumindest weiß ich kein Beispiel. Sondern geht es so ruhig an, wie es nur geht. Wenn ihr ein APT drin habt, dann stören die nächsten 5-6 Stunden auch nicht mehr. Und vor allem dann, wenn es darum geht, die Kommunikation intern zu führen, seid so transparent, aber eben nicht persönlich wie möglich. Ja. Wenn es auf Basis von Fehlkonfigurationen in der IT dazu geführt hat, dass jetzt irgendwas passiert ist, ist nicht der IT-Leiter schuld oder die Leute, die da drin sind. Das ist vielleicht historisch gewachsen. Das wussten dann die Leute nicht besser. Ja. Da gibt es viele verschiedene Gründe dann für. Das Wichtige ist einfach, dass man da kein Blame-Game startet, sondern dass man wirklich konstruktiv darstellt und zeigt, dass man an einer Lösung arbeitet. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den ich mir in so einer Kommunikation dann eigentlich immer wünsche und wo ich selber auch den Kollegen, mit denen ich das mache, immer den Ratschlag gebe, wenn irgendwo ein Problem aufgedeckt wird oder du arbeitest konkret an einem Problem und hast jetzt als nächsten Schritt deine Ergebnisse deiner Geschäftsführung vorzustellen, dann schildere nicht nur das Problem, sondern schildere auch gleich die Lösung dahinter. Am besten hast du dich dazu dann auch schon mit deinen Stakeholdern intern abgestimmt, dass da jeder quasi schon sein Kürzel drunter gesetzt hat, gesagt hat, ja, das ist genau die Lösung, die wir jetzt brauchen. Und dann brauchst du einfach nur noch nach oben zeigen, hey, identifiziert, aber eigentlich auch schon an dem Fix gearbeitet. Ja, weil dann zeigst du auch nochmal, du willst den Mehrwert hier reinbringen, du bist nicht nur so eine passive Rolle, sage ich mal, die nur jetzt hier, this is the fuck up and you have to solve it, sondern einfach wirklich konstruktiv daran mitarbeitest. Und ja, das ist meines Erachtens wichtig.
Ja, schön, schön gesagt, ja. Was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, ist bitte nur über Fakten sprechen. Also keine Mutmaßungen anstellen und vor allem nicht alles gleichzeitig dann umreißen. Das ist was, was ich bei Forensikfällen immer wieder sehe. Dann hat man das Problem erkannt und versucht dann den Fuck-up zu lösen, aber dann wird alles gleichzeitig getan. Am Ende hat man halt irgendwas getan und hoffentlich hat es dann funktioniert. Aber es ist halt nicht mehr nachvollziehbar für niemanden. Und vor allem ganz schwierig, wenn dann aufgrund von irgendeiner Computerbild oder Heise-Schlagzeile vermutet wird, das könnte das sein, dann wird da 3 Tage in die falsche Richtung gearbeitet. Und man hat sich halt nicht vorher versichert, dass es wirklich das Problem ist. Also so habe ich es zumindest gelernt. Bitte erst Äußerungen tätigen, wenn man beweisen kann, dass das Problem auch wirklich existiert.
Das ist ja auch genau der Aspekt, den Robert und ich bei uns mit reinbringen, ne? Weil wo wir dann immer sagen, basiert alles auf Vermutungen oder das ist eine Mutmaßung auf Basis auf dessen, was wir hier lesen und was wir bisher darüber in Erfahrung bringen konnten, aber wir haben natürlich nicht die konkreten Insights. Und jeder, der schon mal ein Krisenmanagement aufgesetzt hat oder ein Proper Incident Management, der weiß auch ganz genau, dass du niemals irgendwelche Vermutungen, die aber nicht bewiesen sind, in deiner Kommunikation mitteilen darfst, weil das kann dir die gesamte Bude anzünden. Du kannst durchaus ja in der Kommunikation oder in Updates, die du rein intern hast, mal sowas reinschreiben wie eine Current Assumption, die man hat. Aber dann muss darunter nochmal liegen, was macht man jetzt als nächsten Schritt oder beziehungsweise was ist bereits schon jetzt wirklich bewiesen anhand von eindeutigen Evidenzen. Ja, das konnten wir nachweisen, das ist der Fall. Jetzt gibt jetzt noch eine Assumption, der wir nachgehen. Und dann gibt's im nächsten Update wieder basierend darauf dann die weitere Information dazu.
Vielleicht da noch für mich ein wichtiger Punkt, und der geht auch wieder an unsere eigene Community im Grunde genommen, also nicht die Breach-FM-Community, sondern die breite Security-Community. Man wünscht sich berechtigterweise immer Transparenz über Cybervorfälle. Aber erstens muss ich schon immer dazu sagen, das kann man sich wünschen, aber man kann es nicht verlangen. Es gibt für wenige Fälle wirklich einen gesetzlichen Rahmen, die wirklich eine Transparenz erfordern. Und deswegen, das kann man sich wünschen, aber immer so zu tun, als wäre das ein Recht, dass man da jetzt forensische Berichte bei irgendeinem Industrieunternehmen bekommt, wieso, weshalb die gebreached wurden, das ist halt einfach nicht der Fall. Und ich finde es auch blöd dann, weil man die Transparenz nicht bekommen hat, das Spekulieren anzufangen. Das ist kein Recht, finde ich, zu spekulieren. Besonders, wenn es halt Fälle sind, wo man ganz klar sagen muss, die stehen eigentlich in keinem öffentlichen Interesse, außer vielleicht der Mitarbeiter selbst. Und andernfalls muss ich auch sagen, es gibt auch Fälle, da haben dann Leute angefangen mit Transparenz und wurden dann von den gleichen Leuten, die immer die Transparenz einfordern, halt wieder fast an die Wand gestellt mit, wie dumm kann man sein, wie kann man das und das nicht haben. Ich habe in meinem Podcast beispielsweise ja auch, oder hier im Breach FM hatten wir früher schon immer mal wieder über Dinge berichtet und haben auch Opfer zu Wort kommen lassen. Und ich muss mich mittlerweile, muss ich am Anfang immer sagen, bitte keine blöden Kommentare, wieso jemand das und das nicht gemacht hat, weil in den ersten 2 Folgen kamen Kommentare mit, wie blöd kann man sein. Und ich muss auch sagen, ich lösche dann mittlerweile diese Kommentare, weil sie der Sache einfach nicht gut tun. Und da stehe ich auch dazu. Da stellt sich jemand hin, lässt die Hosen runter, und ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden schön ist zu erzählen, weil es passieren immer Fehler. Sonst würden diese Dinge nicht geschehen. Muss man ganz ehrlich sagen, die meisten dieser Dinge. Und die Leute dann auch noch an die Wand zu stellen, finde ich einfach blöd. Und wie gesagt, wer Transparenz einfordert, muss dann auch mit der Transparenz umgehen können.
Ja, sehe ich ganz genauso, weil diese Form des Victim-Blamings an der Stelle halt auch niemanden wirklich weiterbringt. Da versucht man dann vielleicht halt seine eigenen Pseudokenntnisse und Fähigkeiten selber ins Rampenlicht zu stellen, aber nicht dem Opfer zu helfen. Besser wäre es zu sagen, hey, habt ihr das schon gelöst? Und wenn ihr noch Hilfe braucht, wir hätten hier gerade Kapazitäten, wir könnten gerne unterstützen, aber nicht irgendjemanden dann als Idioten hinzustellen. Das finde ich auch ein absolutes Unding. Jetzt sind wir aber eigentlich schon tatsächlich im Sicherheitsvorfall gelandet in unserem Gespräch. Da spielt natürlich auch eine zentrale Rolle, was mache ich denn mit meinem eigenen Personal? Wann darf denn mein Personal überhaupt über diesen Sicherheitsvorfall außerhalb der eigenen Räumlichkeiten sprechen? Weil auch das habe ich schon gesehen, da werden dann halt auch Mutmaßungen auf einmal an Kunden oder in Social Media geschrieben, so wir können hier nichts mehr arbeiten, weil unsere IT zu unfähig war und jetzt ist erstmal dicht. Und die allein diese Meldung schadet ja schon wieder dem Unternehmen und niemand hat dich jetzt berechtigt wahrscheinlich dazu, diesen Social-Media-Kommentar überhaupt von dir zu geben. Also auch hier spielt natürlich Kommunikation von intern nach extern durch Mitarbeiter eine große Rolle, aber auch eben diese von Robert gerade erwähnte Transparenz. Wie und wann fange ich als Unternehmen überhaupt an, über diese Situation, die bei mir gerade stattfindet, nach außen zu sprechen? Stelle ich das nur auf die Website? Kann ich sowas vielleicht sinnvoll schon vorbereiten? Weil ich möchte natürlich die Leute nicht aus dem Vorfall rausziehen, die den Vorfall gerade bearbeiten, nur weil das Marketing jetzt den Auftrag bekommen hat, hol mal den Robert oder den Max hier aus dem Incident raus, weil wir müssen jetzt eine Pressemitteilung formulieren.
Also ich hoffe, dass das nie passieren wird, dass man jemanden aus dem Incident-Team quasi rausholen muss, wenn es brennt, um einfach nur eine Marketing-Nachricht zu schreiben. Weil
ich habe es schon erlebt, sorry. Sonst hätte ich es nicht angefangen. Das ist okay. Schon passiert.
Also grundsätzlich für mich gibt es natürlich jetzt für die meisten oder eigentlich für alle Unternehmen da draußen zumindest schon mal ein bisschen bessere Guidelines, was auch diese Meldungen angeht. Ne? Auch NIS 2 tut es ja quasi explizit mit vorgeben, ab wann man eben bei kritischen Vorfällen eigentlich sozusagen Kommunikation nicht nur in Richtung Behörden, sondern auch dann die Öffentlichkeit machen muss. Und das ist dann genau diese Unterscheidung, die man sich halt selbst intern auch einfach mit definieren muss. Nochmal, das ist einfach Teil eines guten Incident-Management-Prozesses, ist eben auch die interne und externe Kommunikation zu so einem Vorfall. Und ab welchen Schwellenwerten sozusagen man dann eben gewisse Informationen intern rausgibt und extern rausgibt. Und ich meine, das ist wieder genau der Punkt. Ja, ich würde niemals mit irgendwelchen Mutmaßungen bei solchen Meldungen rausgehen, sondern halt einfach nur harte Fakten. Das ist das, was wir Stand heute wissen. Es gab ein Outage hier und da. Wir sind aber aktuell noch komplett dran zu untersuchen, wo das herkam und woran das liegt, weil wir fangen ja jetzt gerade erst auch mit der Investigation mit den Forensics an. Und da kann man auch noch keine Wunder innerhalb der ersten paar Minuten erwarten. Und von daher würde ich dann auch gleich mal mit reinschreiben, wir können aktuell nicht sagen, ob es ein Angriff war oder einfach ein IT-Fehler oder so, aber wir sind dran, wir untersuchen das. Und ich meine, im besten Fall hat man ein und dieselbe wirklich präzise Kommunikation intern wie extern. Weil wenn du intern wieder was anderes kommunizierst nach extern, dann ist genau der Fall, den du schon ja auch erwähnt hast, Alex, wo es dann einfach rausgeht. Ja? Dann irgendwer spricht das oder shared das dann auf seinem X-Account oder sonst irgendwo und dann weiß es dir der Rest der Welt auch. Also es macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwie von der offiziellen Kommunikation großartig abzuweichen. Du kannst natürlich intern vielleicht deine Mitarbeiter nochmal auf eine andere Art und Weise vorbereiten. Hey, kommt ihr jetzt in die Büros zurück oder nicht? Ja, das ist nochmal vielleicht eine wichtige Unterscheidung, dass du einfach die Leute darauf vorbereiten kannst, von wo sie arbeiten sollen oder was sie benutzen dürfen und was nicht. Das ist aber wirklich dann was nur eine interne Wissensweitergabe für die weitere Arbeit erfordert. Und nach außen ansonsten einfach sagen, was gerade Phase ist und was als nächstes gemacht wird. Und dass, sobald man wieder was Neues weiß und das explizit auch wieder mit Beweisen sozusagen festhalten kann, dann kann man wieder die nächste Kommunikation nach außen starten. Und das kann dann viele mehrere Schritte bedeuten. Ja, ich glaube, wir hatten es in dem Fall von dem Bybit-Hack gesehen. Da hat der CEO von Bybit 5, 6 Live-Sessions auf, war es damals X, glaube ich, sogar gehostet, wo er den Staaten immer wieder ein Status-Update gegeben hat und wo auch Leute ihn fragen konnten, ja, aktiv Fragen stellen konnten, was jetzt Phase ist. Aber das ist für mich ein sehr gutes Beispiel daran, wie eine transparente Kommunikation aussehen muss, die man unter Kontrolle hat.
Ich glaube, die Frage ist ja auch immer, an wen richtet sich's? Also habe ich ein Produkt wie bei Bybit, wo ganz viele Consumer dahinter stehen, die Angst darum haben, berechtigterweise, was mit ihren persönlichen Daten, was vielleicht mit ihren Wallets passiert, dann finde ich, macht das total Sinn, so eine wirklich große Transparenz zu machen. Aber auch da muss man sich nichts vormachen. Da stehen Juristen dahinter, die genau wissen, was kann man sagen, was darf man sagen, was soll man sagen. kann man den Leuten auch nicht vorwerfen, besonders in der Finanzbranche kann sowas halt mal sehr schnell backfiren in irgendwelchen späteren Gerichtsverfahren, die dann kommen. Wenn ich jetzt in Anführungsstrichen ein normales B2B-Unternehmen bin, dann kann ich verstehen, dass man vielleicht nicht die allergrößte Transparenz der breiten Öffentlichkeit vielleicht, weil wieso, jetzt sind wir mal ganz übertrieben ehrlich, bis auf die 100 Leute auf LinkedIn interessiert es die allermeisten Menschen einfach nicht. Also wir haben große Ausfälle, große Cyberausfälle bei großen Industrieunternehmen, die an der Börse gelistet waren, gesehen. Es hatte 0,0 Einfluss. Es hat es nicht mal in die Ad-Hoc-Mitteilung geschafft teilweise. Das ist das eine. Was ich da trotzdem machen würde und was im Hintergrund eben auch oft passiert, was dann aber halt der normale LinkedIn-Nutzer, der sich darüber echauffiert, nicht weiß, ist, dass halt trotzdem eine sehr enge Kommunikation mit Lieferanten beispielsweise stattfindet, mit OEMs stattfindet und sonstigen. Und da merke ich schon, dass die Unternehmen besser geworden sind, Details zu scheren, dass aber insbesondere in Lieferketten auch OEMs mittlerweile mehr Wert darauf legen, wirklich Informationen zu bekommen. Und da spielt natürlich auch der Marktdruck eine große Rolle. Automotive-Unternehmen sind ein super Beispiel. Die machen mittlerweile eben auch Druck auf ihre Supplier beispielsweise, wenn sie wissen, dass da ein Cybervorfall war. Und natürlich haben die Supplier auch einfach berechtigterweise Angst, dass sie vielleicht mal ausgetauscht werden. Und wie gesagt, nur weil man keine Transparenz in der breiten Öffentlichkeit sieht, heißt das nicht, dass da keine stattfindet. Man muss sich schon immer fragen, muss ein Unternehmen jetzt überhaupt diesen 100 Schreienden auf LinkedIn Transparenz geben, die nichts mit dem Fall zu tun haben? Und das kann man blöd oder nicht blöd finden, aber es tut am Ende wenig zur Sache.
Ja, vielleicht muss man die Münze noch umdrehen und sagen, es ist ja nicht nur der OEM, sondern auch der Vendor, der diese Information gerne hätte. Also gerade im Automotive-Bereich habe ich das auch tatsächlich schon erlebt, dass ein Zulieferer einen Vorfall hatte, eben genau dieser Fall, den du vorhin meintest, Business Email Compromise. Und unter anderem wurde halt auch dieser Fahrzeughersteller dann betankt mit solchen Mails. Und dann kommt relativ schnell auch dort das Security- und Legal-Team und sagt, sag mal, was ist denn bei euch eigentlich los? Ihr habt euch gemäß TISAX hier verpflichtet, dass sowas nicht passieren soll. Aber jetzt ist es ja offensichtlich passiert. Wir hätten jetzt gerne möglichst ruckzuck da eine Aufklärung, weil sonst müssen wir euch nämlich aus der Lieferkette schmeißen. Was ja aber auch legitim ist, ein Stück weit. Weil du willst ja als Hersteller, dass deine Zulieferer funktionieren und sich eben um diese Dinge kümmern.
Und das wird immer mehr kommen. Also das ist was, was jetzt bisher durchaus mehr auf den Autoherstellermarkt konzentriert war und wahrscheinlich auch im Finanzsektor und Energiesektor, würde ich mal jetzt hochgestapelt sagen, einfach weil das so die Branchen sind, die wahrscheinlich in dem Thema Supply Chain noch am besten mit aufgestellt sind. Aber auch das ist genau das Thema, was sich einfach wieder noch mehr ausbreiten wird. Weil wenn halt irgendwie dein Dienstleister, der dir ein Tool schreibt oder dir Zugriff auf sein SaaS-Tool gibt, ja, wenn der irgendwo halt einen Angriff drin hatte und du hast da eine bidirektionale Verbindung drin. Wie weißt du denn oder wie kannst du denn sicher sein, ob jetzt die Daten, die du in dem Tool drin hattest, nicht gefährdet sind oder ob du nicht gegebenenfalls über die Schnittstelle, über das Login, das der Mitarbeiter genutzt hat, dann nicht auch irgendwie eine Gefahr für dein Unternehmen von ausgeht. Also auch genau diese Kommunikation zwischen den einzelnen Suppliern und den Herstellern, die wird immer wichtiger werden.
Ja, weil halt da auch ganz viel so Microsoft-Mischmasch tatsächlich stattfindet. Also das ist ziemlich wild, was ich da manchmal sehe, wie viele Zugriffe mit Gastkonto ein zum Beispiel Softwarelieferant für einen Automotive-Hersteller, da haben die Gastkonten beim Autoproduzenten und andersrum genauso. Und denke ich mir auch immer, also ihr vertraut euch da aber schon ganz schön viel gegenseitig. Also weiß ich nicht, ob ich das so haben wollte. Aber gut, das werden die sich schon überlegt haben.
Also das halte ich persönlich eh als großen Grundfehler, dass da keine ordentliche Trennung stattfindet. Ich meine, wir haben mittlerweile genug Tools, Plattformen und sonstiges, wie sowas auch geht, ohne dass ich jetzt irgendwelche Cross-Identitäten mache oder noch schlimmer, irgendwelche Active Directory Trusts. Das sind ganz oft Dinge, die sind die sind historisch gewachsen, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Wie gesagt, da gäb's andere Lösungen für mich als Hersteller, für mich vielleicht auch als OEM wäre deutlich wichtiger, wenn ich sehen würde, da wurde jemand angegriffen. Ich will dann schon ein bisschen Transparenz haben, gar nicht mal so sehr, weil ich schauen will, was hat das für mich für direkte technische Auswirkungen, weil ganz ehrlich, einfach, es sollten keine sein. Aber kann ich mich da auf jemanden verlassen? Also kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich halt für einen bestimmten Use Case an meinem Auto nur zwei Zulieferer habe, dass diese Zulieferer auch die SLAs erfüllen können. Und wenn jemand halt scheinbar die absoluten Basismaßnahmen IT-Security nicht erfüllt hat, dann muss man ganz klar sagen, nee, wahrscheinlich kann ich mich auf denjenigen nicht verlassen, weil ich muss wahrscheinlich fast damit rechnen, dass derjenige mal irgendwo 3 Wochen offline ist, und das kann ich mir nicht leisten, weil meine Kunden interessiert das nicht, wenn irgendein Supplier von uns gehackt wurde. Und diese Verlässlichkeit, ich glaube, die muss mehr in den Fokus rücken. Das andere, ganz ehrlich, das sollte meiner Meinung nach so oder so eigentlich nicht geschehen. Ich weiß, man redet da mal ganz einfach drüber. Wir alle wissen, wie schwer das ist, diese Dinge auch aufzulösen, die historisch gewachsen sind. Aber ich sehe halt manchmal auch neue Konstrukte, die dann gleich wieder damit beginnen, dass man irgendwie Cross-Berechtigung macht und sonst irgendwas. Und ich glaube, besonders in Zeiten, wenn man sich anschaut, was Scattered Spider derzeit als Gruppe macht, da läuft sehr, sehr viel über Social Engineering zu, sehr viel über Identitäten und sehr viel über Supplier. Und da hat man scheinbar etwas herausgefunden, was vielleicht nicht super einfach zu exploiten ist, was aber gut zu exploiten ist, und wo der Impact der mögliche des Ganzen unglaublich groß ist.
Ja, glaube ich auch auf jeden Fall, ja. Und man kann jetzt natürlich als Unternehmen sagen, das ist alles total doof und unfair und gemein, und das zieht sich ja dann noch weiter in den Bereich kritischer Infrastrukturen. Da hatte ich hier in Folge 104 auch mit dem Manuel Attuk drüber gesprochen, aber es ist halt so. Wir haben halt Abhängigkeiten, ja. Also gerade jetzt, wenn man mal in Richtung kritische Infrastruktur guckt, ich meine, ja, es ist schade, wenn Audi, BMW und Co. halt jetzt sein Auto nicht produzieren kann, aber am Ende des Tages wartet halt dann der Konsument, der Einzelne oder ein paar Einzelne halten 3 Wochen länger aufs Auto. Aber wenn sich das Ganze halt durchzieht in Richtung Energieversorger oder auch teilweise halt Behördenkommunikation, ich habe es in dem Interview mit Manuel gesagt, das Problem ist halt, eine Stadt kann sich das nicht lange leisten, wenn sie zum Beispiel die Gewerbesteuer nicht eintreiben kann. Dann ist die Stadtkasse irgendwann leer. Und das sind halt dann natürlich Probleme in einem ganz anderen Ausmaß und ganz anderer Größe. Aber auch hier ist halt das Problem mit gewachsener Infrastruktur natürlich genauso vorhanden wie in allem, was es schon seit längerer Zeit gibt. Aber auch hier muss ich sagen, es wird besser. Also ich habe jetzt tatsächlich auch mehrere Stadtverwaltungen mittlerweile in der Kundschaft, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen. Nicht, weil sie müssen nur, sondern weil sie halt wollen. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass das Ganze funktioniert. Und ich meine, Max hat NIS2 vorhin in den Mund genommen. Ich habe gedacht, wir kommen in dieser Folge ohne dieses Buzzword aus, aber nein, danke dafür. Das ist natürlich aus Perspektive der Unternehmen dann auch wieder blöd und es kostet Geld, aber es ist nötig. Also wenn das nicht nötig wäre, gäbe es das nicht.
Ganz genau. Also ich bin auch der großen Meinung und der Vertretung, dass wenn irgendetwas gesetzlich vorgeschrieben ist oder regulatorisch vorgeschrieben ist, dann eigentlich immer nur aufgrund dessen, dass es irgendwann mal genau in diesem Fall nicht funktioniert hat und es irgendwo richtig Schaden verursacht hat. Deswegen gibt es dann Gesetze oder Regulierungen, die das in Zukunft verhindern sollen für die breite Masse. Deswegen, ich bin da ein Fan von guter Regulierung, muss man auch mit dazu sagen. Ja, auch da gibt es wieder Unterschiede. aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, weil es einfach für mehr Stabilität und eben auch mehr Resilienz in der breiten Masse sorgt. Und wir haben jetzt zwar NIS2 kurz erwähnt, aber zumindest noch nicht das große andere Buzzword mit nur 2 Buchstaben bisher. Da bin ich auch schon sehr froh drüber, ja. Dass man...
Kommt noch.
Ach, kommt noch. Ah, okay,
verdammt. Hab ich schon vorgenommen. Ist im Cache.
Okay. aber schlussendlich für das Thema an und für sich, für diese Sensibilisierung an und für sich, werden da noch ganz viele lange Jahre darüber reden, mit Sicherheit, was einfach wieder nochmal so diese Basisthemen angeht, damit man überhaupt erstmal dahin kommt, um solche guten Prozesse und guten Methoden und Tools und Techniken aufzubauen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir vielleicht Zeithorizont 10, 15 Jahre, wenn alles gut läuft und uns nicht irgendein Krieg oder sowas dann nochmal was viel, viel mehr hier kaputt macht, durchaus wirklich in viel bessere Situationen reinkommen und wirklich eine gesteigerte Sicherheit und eine gesteigerte Resilienz im gesamten Markt einfach haben, egal ob es jetzt ein KMU ist oder ein Konzern.
Ja, das bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass das so ist. Jetzt kommuniziert ihr ja mit Breach FM im Prinzip auch genau über solche Themen. Und ich bin der Meinung, es gibt natürlich einen Sack voll Security-Podcasts im deutschsprachigen Bereich. Wir sprechen mehr oder weniger immer die ähnlichen Themen an. Ist natürlich auch einfach ein wichtiger Aspekt für Leute, die halt jetzt keine Lust haben zu lesen, sich ständig durch diese ganzen Newsfeeds durchzulesen, einfach um das Ganze halt bei anderen Tätigkeiten halt wegzukonsumieren. Jetzt habt ihr euch neulich ja entschieden, dass ihr mit Breach FM auch auf YouTube vertreten sein möchtet. Und da muss ich sagen, erstmal willkommen in diesem Game. Ich mache das schon ein bisschen länger. Das ist, also YouTube ist ein echter Tough Cookie, sich damit zu beschäftigen. Gibt es einen Grund? Seid ihr der Meinung, dass das besser funktioniert oder ergänzt ihr einfach das Format, weil man es halt jetzt macht? Weil man sieht euch ja jetzt auch neuerdings.
Man sieht uns schon wieder nicht mehr. Video so. War ein kurzes okay. Intermezzo, aber wir haben beide gerade entschieden, bevor wir Video nicht richtig ordentlich in der Qualität abliefern, machen wir es nicht, weil, wie du selbst weißt, das bringt einfach einen ganz neuen Aufwand mit. Das ja. ist immer ganz schön, wenn man eine Folge hat, in der man nicht schneiden muss, und sobald man schneiden muss, wird es ein, entschuldigt den Begriff, Pain in the Ass ganz schnell. Da ist mit nur Audio deutlich einfacher. YouTube ist aus einem ganz einfachen Grund dazu gekommen. Auch da nur Audio derzeit. Wir haben immer mal wieder Hörer, die schlicht und einfach nicht auf Podcast-Plattformen unterwegs sind. Die, und das meine ich jetzt 0,0 despektierlich, die vielleicht auch schon ein gewisses Alter haben, die sich jetzt auch nicht nochmal mit Spotify, Apple Podcasts oder sonst was beschäftigen wollen. Und YouTube ist die Einstiegshürde, um sowas zu hören, glaube ich, deutlich niedriger. Wir müssen mal weiterhin sagen, die allermeisten Hörer sind auf den gängigen Podcast-Plattformen, und am Ende wollen wir einfach nur den Podcast so breit wie möglich bereitstellen. Müssen aber beides sagen. Dieses ganze Produzieren drumherum, wir halten es ja wirklich auf dem absoluten Minimum, weil ich werde immer wieder gefragt, du machst ja nur noch Podcasts. Und dann sage ich, das ist halt das, was man sieht online, aber das macht 1% meines Wochenpensums aus. Also ich versuche das so weit zu automatisieren, wie irgendwie nur möglich. Und der Workflow ist mittlerweile halt einfach eingespielt, und wir können es uns gar nicht leisten, rein zeitlich, aber auch finanziell, muss man sagen, da viel mehr Trubel herumzumachen. Du weißt selbst, wie schnell diese Tools ins Geld gehen. Der Podcast ist ein reines Minusgeschäft, das muss man auch sagen. Wir haben keine Werbung, sonst irgendwas, auch wenn wir durchaus schon Angebote hatten, aber wir wollen das ohne machen. Wir machen keine Patreons oder sonst irgendwas, also irgendwelche bezahlten Abonnements. Das ist, wir machen es gerne, aber das ist ein reines Minusgeschäft.
Ja, geht uns ähnlich, aber man macht es halt, weil man es halt gerne macht und weil man halt dieses Thema trotzdem in die Köpfe der Leute transportieren möchte und weil es halt einfach eine bessere Möglichkeit ist, damit Leute nicht reisen müssen, um uns auf einer Messe zu oder einer Veranstaltung zu hören, zu sehen, zu treffen, sondern einfach dann konsumieren, wenn halt die Zeit dafür da ist und das Interesse für die Folge gerade vorhanden ist. Und ich meine, im Zweifelsfall, wer mag, kann sich ja sogar das Transkript runterladen. Also dann lass es dir halt von ChatGPT zusammenfassen am Ende des Tages, aber Hauptsache, diese Information kommt da an. Und das ist eben halt auch ein wichtiger Aspekt eben in der Kommunikation. Vor allem, wenn man es halt so macht, dass man auch so ein bisschen off-topic oder halt auch mit echten Dingen hier im Podcast sprechen kann. Das würde man auf einer Bühne so nicht tun oder bei einer Veranstaltung. Sondern da ist es halt meistens einfach die Folienschlacht zu dem Thema, wofür man halt jetzt gebucht wurde, was man erzählen soll. Ganz viel Marketing, Blabla drumherum. Aber das vertieft ja überhaupt nicht das Thema. Und deswegen finde ich das einfach auch so wichtig jetzt mit euch oder auch mit anderen wie dem Nico Werner zum Beispiel, dass das halt einfach regelmäßig die Themen in die Köpfe der Leute reinkommen. Und auch das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt in der Kommunikation, was ich, glaube ich, auch tatsächlich schon fast so ein bisschen als Pflicht betrachte, was wir den Leuten auch schuldig sind. Weil sie selber haben dieses Know-how nicht, sonst würden sie den Podcast nicht hören. Vermutlich. Außer sie hören uns, weil wir so tolle Stimmen haben. Also jemand hat mir schon mal gesagt, er hört den Podcast zum Einschlafen. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Das haben wir auch schon gehört. Aber ich glaube, ein Aspekt wird manchmal auch so ein bisschen vergessen, ist dieses Reassurement. Ist in unserer Branche, glaube ich, einfach auch ganz wichtig. Und egal, wie viel man schon gesehen hat, egal, wie viel man glaubt zu wissen, manchmal ist es einfach gut, selbst wenn jemand die gleichen Sachen sagt, hilft mir das oft besser einzuordnen, dass ich scheinbar auch die richtigen Dinge sehe. Deswegen sage auch ich immer, wenn ich in meiner beruflichen Rolle bei Trend Micro Leuten zum Beispiel sogenannte Threat Landscape Briefings gebe, dann habe ich ganz oft das Feedback mit, da war jetzt gar nicht so viel Neues dabei. Das mag jetzt erstmal blöd klingen, wenn man Training geben würde, Aber dann sagen die Leute im nächsten Satz eben, aber es ist schön zu wissen, dass ich mit meinen Beobachtungen nicht falsch lieg. Weil wir haben vorhin über die Flut von Informationen gesprochen, das kann schnell mal der Fall sein.
Genau, also schlussendlich ist ja das, was wir hier alle drei machen, ist ja genau das. Ne? Wir bieten über verschiedene Plattformen Leuten da draußen die Möglichkeit an, sich selber nochmal vielleicht auch zu challengen, ja, oder eben zu sagen, ah ja gut, genau, das ist jetzt auch die Jungs haben irgendwie dasselbe Mindset und dieselbe Meinung zu irgendeinem bestimmten Thema, dann sollte ich da jetzt vielleicht eben Zeit rein investieren oder brauche es vielleicht eben gegebenenfalls nicht. Aber es ist ein bisschen in Richtung Bestätigung auch zu dem, wie manche dastehen oder auch mal auf was hindeuten, was man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Ne? Aber es fehlt uns immer noch ein bisschen so dieses, wo gehe ich hin in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, um hundertprozentig da jemanden zu haben, bei dem ich weiß, dass das, was dort gesagt wird, auch hundertprozentig vertrauenswürdig ist. Es gibt mit Sicherheit ein paar, die haben das bei uns, die haben das bei dir, Alex. Und das ist erstmal das Schöne zu wissen, dass man dadurch eben diese Community ein bisschen aufbaut, dass man dadurch einfach auch Leute erreicht, die vielleicht so sonst auch gar keine Chance haben, ne? Einfach weil sie aus ihrem Job heraus, die dürfen nicht auf Konferenzen gehen oder haben da kein Budget für und so weiter. Das ist alles kostenlos hier, ja. Die können sich dann eben einmal die Woche, können die, ob sie es jetzt auf YouTube machen oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder auf welchem Medium sonst auch immer, können sie sich die Folgen anhören und haben eben auch nochmal die Chance danach, auch mit uns ja in Kontakt zu treten, auch alles völlig kostenlos. Um dann eben auch wieder diese Möglichkeit zu haben, da eine gewisse Vertrauensbasis aufzustellen und auch Fragen stellen zu können. Und das ist für mich wichtiger als das Geld, was wir da halt jetzt eben dementsprechend sozusagen aktuell verbrennen. Weil eigentlich ist es kein Verbrennen, ne, sondern es ist schon eine Investition.
Es ist eine Investition definitiv in die Sicherheit der Kunden und Interessenten. Und man muss halt auch sagen, auch die Frequenz, mit der das Ganze erscheint, da könnte man jetzt auch sagen, ja, aber andere machen das jeden Tag, irgendwelche Streamer auf Twitch oder sonst wo. Da muss ich sagen, ja, aber die machen das, weil sie damit ihr Geld verdienen müssen. Ich muss mein Geld nicht mit dem Podcast verdienen und ich hoffe auch nicht auf ein Sponsoring-Angebot von Holy oder irgendwas, wo du dann 4 Stunden Laserfokus bekommst oder irgend so ein Mist. Also das ist ja gar nicht das Ziel des Podcasts, weil sonst wären wir ja wieder bei dem Thema Security. Das ist nicht zum Selbstzweck.
Also Max und ich hoffen ja schon immer mal wieder auf so ein paar gewisse Sponsoren. Das sind dann aber einfach persönliche Befindlichkeiten, weil ich zum Beispiel viel Spezi trinke und es einfach geil wäre, dass mir das jemand bezahlen würde. Aber um mehr geht's da gar nicht.
Aber dann bist du wieder beim Videoformat. Du musst die Spezi halt einfach schön in die Kamera halten beim Trinken.
Na, ich trinke die ganze Zeit und mache, und von dem her.
Spezi.
Ich muss aber auch sagen, wir haben ja auch schon oft über die Frequenz geredet, Max und ich. Und wir hatten auch schon mal die Idee, das 2x die Woche zu machen. Und sicherlich würde das auch irgendwie funktionieren. Was wir aber relativ schnell gemerkt haben, ist, wir wollen auch nicht der Stories wegen um irgendwelche Stories sprechen, die am Ende keine Relevanz haben. Und wenn man ehrlich ist, es gibt manchmal Wochen, in denen passieren super spannende Sachen. Dann gibt's Wochen, wo auch wir sagen, boah, da muss man sich schon echt so ein bisschen was aus den Fingern saugen. Und jetzt einfach auf Zwang, das immer zu machen. Die Frage ist ja auch mal, was macht der andere auf der anderen Seite, die andere auf der anderen Seite mit diesen Informationen? Kann man das überhaupt noch verwerten? Oder ist es dann irgendwann nur noch Entertainment? Und mir ist es am Ende egal, ob das Leute aus Entertainment-Gründen hören oder ob die damit was machen, aber wir wollen ja trotzdem irgendwo auch selbst, habe ich ja am Anfang gesagt, ein Interesse daran haben, über was wir sprechen. Und wenn man das zu häufig machen würde, müssen wir Stand heute auch einfach sagen, wäre das gar nicht mehr gegeben. Selbst bei dem wöchentlichen Zyklus gibt es manchmal wirklich Wochen, wo Max und ich sagen, boah, ja, wir nehmen vielleicht noch so ein Out-of-Band-Thema mit rein, über das wir heute sprechen, weil wir müssen jetzt nicht über das 80. Unternehmen sprechen, das von Scattered Spider angegriffen wurde.
Ja, und wie gesagt, wir haben auch eine Nische mit dem, was wir hier machen. Also wenn ihr täglichen Podcast oder Videocontent möchtet, dann müsst ihr halt Mr. Beast abonnieren oder Papa Platte oder Reese oder irgendwen anders, aber da sind wir die Falschen dafür auf jeden Fall.
Ja, aber es wäre vielleicht auch durchaus mal schön, so jemanden zu haben, muss ich ganz ehrlich zugeben, der jeden Tag irgendwie bei Twitch oder bei YouTube, weiß nicht, Lifehacking macht zum Beispiel, ja, keine Ahnung, gibt sowas.
Jeden Tag das Gleiche. Jeden Montag wird Cookie-Stealing betrieben.
Also. Immer auf einer anderen Art und Weise oder auf einer anderen Plattform. Keine Ahnung, aber vielleicht wäre sowas auch durchaus mal cool, sich mal vorzustellen. Ich wäre da auch definitiv der falsche Kandidat für, weil ich glaube, mich will auch keiner sehen, 4-5 Stunden am Tag,
ich würde dich
jede Woche.
Anschauen, Max.
Ach, das ist ja lieb,
ich würd
Robert.
Dir frei nehmen.
Aber, also ganz ehrlich, selbst meine Frau braucht mal Zeit weg von mir. Von daher kann ich mir das nicht vorstellen, dass das hier Leute draußen dann vor einem Bildschirm anders sehen. Aber ja, wir suchen uns die Themen aktuell halt wirklich aus auf eine Art und Weise, dass wir sie transportieren können. Und wenn es jemanden mal gibt, der da einen total einzigartigen Weg findet, sowas auf einem täglichen Medium irgendwie zu machen, eben mit Video und mit Screensharing oder was weiß ich nicht alles, happy da zu unterstützen auch, ja. Also wenn das was Sinnvolles ist, klar gerne, wenn wir sehen, dass da wirklich jemand nochmal Mehrwert dazu mit reinbringt und auch Leute nochmal krass erreicht, super.
Also ich glaube, ich glaube, es gab immer mal wieder so Versuche und ich glaube, was ich auch lernen musste in den letzten 3 Jahren Podcasten ist, die Zahlen, die man da sieht, und Alex weiß es auch, auf die kann man sich auch nicht wirklich immer verlassen, und wenn irgendjemand online über seine Download-Zahlen redet, dann lügt er im Normalfall, kann man sich relativ sicher sein. Wenn da Leute von 100.000 Downloads pro Monat reden in so einem absoluten Nischenthema, dann ist das in den allermeisten Fällen eher gelogen. Wir sind nun mal in einer relativ kleinen Bubble, und auch wenn ich auf unsere Zahlen schaue, die auch so im vierstelligen Bereich sind, kann man ganz grob sagen, dann muss man immer wieder sagen, das klingt super wenig, weil man orientiert sich halt genau an so Leuten, wie du gerade schon sagst. Und wenn man dann YouTube-Aufrufzahlen sieht von irgendwelchen großen Streamern, dann denkt man sich, ach du Scheiße, wieso mache ich das eigentlich? Mir hört eh niemand zu. Dann gehst du allerdings auf so eine Itza, und ich war letztes Jahr irgendwie 2 Stunden auf der Itza nur für einen Termin, weil man mich mit so Messen immer jagen kann. Und ich glaube, ich wurde 6 oder 7 Mal von fremden Leuten angesprochen. Ich war neulich in Österreich auf einer Konferenz, wurde von Leuten angesprochen. Da merkt man erstmal, dass das wirkt in absoluten Zahlen total klein. Aber wenn man sich dann auch mal mit IT-Security-Herstellern unterhält und mal fragt, ey, was müssten ihr für einen Aufwand betreiben, um mal 500 Leute in den Webcast zu bringen, dann ist das ein massiver Aufwand. Man selbst erreicht doppelt, dreifach, vierfach oder mehrfach so viele Leute jede Woche. Aber man muss es, glaube ich, halt immer in dieser Referenz sehen. Es ist am Ende eine relative kleine Masse an Menschen. Und das, was natürlich immer schwierig ist, ich merke schon auch auf den Plattformen, wird es immer schwieriger, mit in Anführungsstrichen geringen Hörerzahlen sichtbar zu bleiben, weil es einfach Podcasts gibt, die ein viel breiteres Themenspektrum haben. Was total in Ordnung ist, aber die machen halt AI, das spricht halt deutlich mehr Leute nochmal an. Und dann sind die natürlich in irgendwelchen Rankings deutlich höher. Und desto höher man im Ranking ist, auch wieder Self-Fulfilling Prophecy, desto mehr Hörer kriegt man am Ende vielleicht auch wieder organisch. Es ist und bleibt schwierig, mit so einem Nischenthema wirklich viele Leute zu erreichen. Aber das soll gar kein Rumheulen sein, sondern das soll eher so ein bisschen Realitätssinn sein.
Ja, man versucht auch natürlich vieles. Also was ich schon auf YouTube vor allem alles für Sachen ausprobiert habe. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, habe ich einen Short bei unseren Mülltonnen gemacht zum Thema Windows 10, Windows 11 Update. So hier, schmeißt deinen Rechner nicht weg, und dann so ganz dramatisch dann so einen schwarzen Müllsack da rein, hat es noch schön hochgestaubt, das war gar nicht geplant und es hat aber gut ausgeschaut, und dann kriegst du hier mal einen dummen Kommentar oder da mal. Ich hab's auch schon mit Ragebait probiert, ehrlich gesagt. Also es ist halt einfach super schwierig, und das YouTube-Publikum willst du eigentlich auch nicht unbedingt. Also diesen Allerwelts-YouTube-Konsumenten, der dann unter dein Video irgendwas kommentiert, das ist zu 99% Mumpitz oder Leute, die es halt besser wissen. Und ich habe es aber tatsächlich geschafft, mal kurz viral zu werden mit dem Thema Tschüss Fritzbox, Hallo OpenWRT1. Hui, haben sich die Leute da aufgeregt. Das war spitze. Also das war im 10 und 20 und hunderttausende Klickbereich, und die Leute betteln sich heute noch in der Kommentarspalte. Und ich denke mir immer, mach ruhig weiter, ich finde es super. Aber es ist wirklich, also wenn man das wollen würde und sein Geld damit verdienen würde, ich würde es nicht machen wollen. Und mir tut es auch so ein bisschen leid für die Streamer, die halt teilweise wirklich jetzt seit Jahren täglich streamen, von 12 bis 12, jeden Tag. Die arbeiten teilweise mehr als wir. Und am Ende kommt auch da das Finanzamt. Darf man nicht vergessen. Also selbst mit den tollen Sponsorenverträgen, ja, auch hier möchte das Finanzamt am Ende auch gerne mal Steuern sehen. Deswegen gehen die jetzt alle gerade nach Malta und nach sonst wohin.
Ja, das ist das Gute. Bei uns kann man wirklich nichts einfordern. auch wenn ich deutsche Finanzämter als so kreativ erlebt habe, dass ich auch noch darauf warte, dass man selbst von nichts noch irgendwas einfordert. Aber das schauen wir jetzt mal. Ich muss auch immer wieder sagen, dass das Wohltuende an so einer kleinen Bubble ist, wir bekommen ganz, 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 ganz wenig Negatives ab. Das muss man wirklich sagen. Also, dass ich mal irgendwas Negatives abbekomme, das ist dann oft eher über irgendwelche Boten, anstatt dass wirklich mal jemand was Negatives berichtet. Also unsere Kommentarspalten, wie gesagt, bis auf, ich glaube, ich habe 4 Kommentare mal gelöscht und das war wirklich, weil es böswillige Kommentare gegen Gast waren, mit wie blöd konnten die sein, sich verschlüsseln zu lassen, so in der Art, wo ich gesagt habe, dem will ich einfach keine Plattform bieten, sage ich auch ganz offen, kommt dann einfach weg. Und es gibt immer mal wieder Leute, die versuchen, ihre blöden Services über unseren Podcast zu promoten. Man muss sagen, es war noch nie ein Hersteller, muss ich mal in Schutz nehmen, sondern es waren immer irgendwelche Selbstständige oder sonst was. Das sind auch Sachen, die ich lösche und das schreibe ich dann noch mal drunter, dass ich da einen Kommentar gelöscht habe und ich habe auch schon mehrmals gesagt, ich will nicht, dass unser Podcast ohne unsere Zustimmung als Werbefläche genutzt wird. Habe ich einfach keine Lust drauf. Wenn jemand die Folge teilt und dann seinen Senf dazu schreibt, total okay, aber nicht unter meine Folge oder unter unsere Folge. Aber dass wir wirklich mal negative Nachrichten bekommen oder so, das kommt, ich weiß nicht, wie oft bei dir, Max, bei mir kommt das alle 3 Monate gefühlt mal und das ist dann meistens auch ohne Klarnamen und sonst irgendwas. Die Leute wissen wahrscheinlich selbst schon, was es für ein Quatsch ist, was sie da schreiben.
Ja, ich habe, glaube ich, bei mir bisher noch keine negativen Mitteilungen dazu sogar gesehen. Ich bin, also compared to you, ja, mit deinen 3 Jahren bin ich ja noch relativ jung und frisch erst mit dabei. Aber also ich glaube, den Leuten gefällt halt wirklich, dass wir vor allem einfach authentisch sind, weil wir eben auch so manchmal ein bisschen Flachs reden und uns ja wirklich auch so die Facepalms quasi während der Episode ins Gesicht hauen, weil wir sagen, was ist da denn schon wieder passiert? Aber bisher läuft es insofern eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Und klar, je größer du wirst, desto mehr Reichweite du hast, kommen auch ganz andere Leute dann da auf den Trichter, dir irgendwelche Kommentare hinzuzufügen, die eben so gar nicht in die Richtung gehen, die du vielleicht sehen willst, nämlich dass man sich untereinander unterstützt und halt auch gegenseitig vielleicht ja gerne mal kontrovers zu Themen unterhält, aber dass man eben kein Blame Game macht.
Ja, und die Leute, die das als Hobby haben, da muss ich ehrlich sagen, dann sucht euch doch lieber eine andere Beschäftigung. Macht ein schönes Sudoku, ja, oder geht mal raus in die Natur. Aber bitte nicht irgendwas kommentieren und vielleicht auch nicht irgendwelchen Podcast und YouTubes folgen, die täglich rauskommen. Ihr habt ein Leben, nutzt das für andere Dinge vielleicht. Gut, ich gucke mal kurz so auf die Uhr. Wir haben schon über 1:20, das finde ich stark. Und eigentlich hatten wir ja, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, gesagt, ich kriege nämlich heute noch was geliefert. Garantiert kommt es, wenn wir aufnehmen. Und bis jetzt her kam es nicht. Das heißt,
dann kommt es auch nicht mehr, Alex.
Dann kommt's heute kommt es heute nicht mehr.
Oder du hast es nicht mitgekriegt.
Komischen Momenten, genau.
Oder du hast es nicht mitgekriegt und das Paket ist schon wieder auf dem Rückweg, ja.
Genau, also eins von beiden. Aber scheinbar hat es nicht dazu beigetragen, dass mein Paket schneller kommt. Das ist so wie die Zigarette anzünden und dann wird's Essen hingestellt. Das ist auch immer so eine Kombination, die irgendwie zusammengehört. Habt ihr denn so zum Ende unserer Folge denn vielleicht noch was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben würdet?
Ich glaube, am ehesten nehmt das alles, was bei uns in der Branche passiert, nicht persönlich, auf ganz vielen Ebenen. Wenn euch mal ein Budget nicht gegeben wird, nehmt es nicht persönlich, versucht auf 2, 3 anderen Wegen das zu bekommen. Wenn irgendjemand versucht, euch anzugreifen, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, entschuldigt die Sprache, aber dann sind das Arschlöcher und das hat weniger mit euch als mit ihnen zu tun. Und am Ende, ja, nehmt die Sache nicht ernster, als es ist, weil sonst nimmt einen das irgendwann ein. Und da hatte ich auch schon Zeiten, es ist auch schon lange her, aber da konnte ich irgendwann an nichts mehr anderes denken und das ist auch nicht gesund. Am Ende ist das, so blöd es auch nun mal ist, wenn man jetzt nicht gerade Geschäftsführer in so einer Firma ist, ist es ein Job. Und ja, ich glaube auch, wer viel fordert, sollte dann auch viel leisten und viel Verantwortung übernehmen, aber es gibt auch ein Leben daneben und man ist hier nicht da, um die Welt zu retten, sondern man ist da, um einen Job mit einer bestimmten Jobbeschreibung zu machen, dafür Geld zu bekommen. Das ist meine persönliche Sicht darauf, das kann jeder für sich selbst leben. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, es hat mir sehr geholfen, eine gewisse Lockerheit in mein Berufsleben zu bringen.
Ja, unterschreibe ich 100%. Ich glaube, gerade in unserer Industrie hat ein Großteil der Kollegen und Kolleginnen, die hier arbeiten, dieses typische Weltenretter-Syndrom, ja. Und auch zeitgleich noch so ein Imposter-Syndrom, also quasi immer so dazustehen, bin ich denn überhaupt hier wirklich wert, da zu sein, wo ich gerade bin und darüber zu sprechen und dass man mir diese Aufgaben gibt. Ja, seid ihr alle, aber mit diesem mit diesem Weltenretter-Syndrom, da machen wir uns echt alle total kaputt. Und wie Robert es auch gerade gesagt hat, wir machen das hier hauptsächlich als Job, um unser Geld zu verdienen, damit wir damit unser Leben auch finanzieren können. Ja, auch das müssen wir einfach nochmal jedem klar machen da draußen, egal wo er arbeitet. Er ist erstmal hauptsächlich dafür da, um sein Geld zu kriegen, damit er leben kann, damit er seine Familie ernähren kann oder sich selbst. Und von daher, ja, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir die Welt ein Stück besser machen. Das auf jeden Fall, aber zusammen. Und so, dass wir trotzdem noch unser normales Leben leben können.
Vielen Dank dafür, dass kann ich auf jeden Fall unterstützen und ja, nehmt euch das auf jeden Fall zu Herzen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute beide da gewesen seid. Wenn euch die beiden Herrschaften hier gefallen haben, der Robert und der Max, dann guckt auch auf jeden Fall mal unten in die Shownotes, da werde ich BreachFM auf jeden Fall verlinken. Ihr könnt genauso wie Bluescreen diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und auf YouTube, wie ihr heute gelernt habt. Und die freuen sich bestimmt genauso wie ich über eine gute Bewertung und einen Kommentar und ansonsten natürlich auch über ein Abo. Ansonsten alle weiteren Sachen, die wir hier heute besprochen haben, sind auch nochmal in Kurzform in den Shownotes zusammengefasst. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich Robert und Max hier irgendwann mal wieder im Podcast begrüßen dürfte und natürlich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der nächsten Folge 107, wo wir dann wieder ein weiteres spannendes Thema besprechen werden. Macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr heute da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke für die Einladung, Alex. Ciao.
Ciao.